Heute zu Gast bei Roboter in der Logistik, Stefan Dörr, Mitgründer und CEO von Node Robotics.
Auch da irgendwo die Buzzwords Richtung Machine Learning, AI, die gerade irgendwo nochmal ganz neue Potenziale freispielt, rein mit Software, völlig neue Funktionen auf die Roboter zu bringen, ohne zusätzliche Hardware wirklich dafür zu benötigen.
Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
Willkommen bei Roboter in der Logistik. Ich bin euer Host Viktor Splittgerber von Vaku Robotics und freue mich, dass ihr heute mit zuhört. Und ich freue mich, unseren Gast Stefan Dörr von Node Robotics begrüßen zu können. Hallo Stefan.
Hi, freut mich ebenfalls, hier dabei sein zu dürfen. Hi Viktor.
Stefan, du bist von einer der führenden Forschungsinstitutionen direkt in die Wirtschaft gewechselt mit deinem Startup Node Robotics. Davor warst du beim IPA. Bin schon ganz gespannt, was du da erzählst, was du da für Forschung gemacht hast. Davor habe ich verstanden, warst du an der Universität Stuttgart, hast dort auch deine Promotion gemacht. Und besonders interessant ist ja immer so, dass man immer mal hört von dir, dass du Fußballprofi warst beim VfB Stuttgart. Ich glaube, da gab es gerade, nicht so schöne Nachrichten in der Fußball-Bundesliga, wenn ich das so richtig verfolgt hatte. Aber an was Besseres musste ich immer denken. Gibt ja nicht so viele Fußballvergleiche in der Logistik, aber es gibt so ein Bremer Startup, Salumation heißen die. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die haben auch immer von diesen Rasenrobotern erzählt. Ja, aber vielleicht erzähl doch mal selbst, ob ich das schon so richtig verstanden habe.
Ja, sehr gerne. Also es stimmt nicht ganz. Ich war kein Fußballprofi, aber wollte einer werden und war damals in der Jugend beim VfB Stuttgart und war sie als junger Teenie da voll drauf eingeschworen, dass das mein Weg sein muss und da auch mit gutem Ehrgeiz mit dabei. Ja, am Ende bin ich es nicht geworden. Das ist so vorab Spoiler. Aber es hat mich damals schon sehr geprägt. Also in so einem recht frühen Alter, ich war da 12, 13, 14, in sowas reingeworfen zu werden und natürlich sehr viel mit Training, Disziplin zu tun, sehr viel Ehrgeiz entwickelt. Am Ende musste ich auch merken, dass ich von der Physis her da nicht mithalten konnte, auch immer wieder mit Verletzungen zu tun hatte und war damals natürlich extrem enttäuschend für mich. Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, weil ich nicht glaube, dass mein Körper das mitgemacht hätte und ich wahrscheinlich nie auf dem Weg gelandet wäre, den ich jetzt heute eingeschlagen habe, sprich ja eher den wissenschaftlichen und dann von der Wissenschaft raus ins Startup, wo ich jetzt heute auch unterwegs bin.
Und dann bist du quasi, hat dich der Fußball ans Bett gefesselt und du hast dich ins Programmieren verliebt, oder wie bist du denn zum Thema Software und Robotik gekommen?
Die Geschichte war vielleicht nicht ganz so lehrbuchhaft, aber letztendlich hat mir gezeigt, der Fußball, dass wenn man sich irgendwo reinhängt, wenn man sehr viel Disziplin aufweist, man sehr viel erreichen kann. Und das war jetzt nicht schnurstracks vom Krankenbett auf das Programmieren, aber eben dann über das Studium. Ich war in München, an der TU München, habe dort Maschinenbau studiert. Da generell einfach erstmal Interesse daran gehabt, ganz banale Alltagsgegenstände und Maschinen zu verstehen, wie sie funktionieren. Und dann während meines Studiums gemerkt, dass mich dort vor allem dieser Softwareanteil sehr interessiert. Und so bin ich dann zur Softwareentwicklung, zur Robotik, zur Automation gekommen. Damals als Student war ich bei BMW im Team Autonomous Driving. Das war 2010, also noch sehr anfänglich, die Technologie damals, und aber super spannend und für mich wirklich so ein Schlüsselmoment zu sehen, was man mit Software und natürlich der richtigen Hardware realisieren kann. Und da habe ich unheimlich Feuer für gefangen.
Das waren denn selbstfahrende Autos oder waren das Logistikroboter?
Also Das war tatsächlich selbstfahrende Autos. Ah, ja, das waren, wirklich, wir waren auf der Autobahn damals unterwegs. Da ging es um das hochautomatisierte Fahren. Vorserienforschung, also mit irgendwelchen Forschungsprototypen, aber ja, umgerüsteten Fahrzeugen auf der Autobahn. Und so trotzdem natürlich super, super spannend, ne? Irgendwie das, was man jetzt über die Medien auch natürlich zunehmend kennt. Ich lasse die Hände vom Lenkrad und der Bordcomputer übernimmt. Vor 12 Jahren war das quasi noch unbekannter und noch magischer, hat sich das angefühlt. Und das war so der Start in die Robotik.
Ja, auch interessant, ne, dass eigentlich ein nennenswertes Datum heute, ja, weil ja der Bundesrat hatte ein Gesetz verabschiedet, dass das jetzt auch tatsächlich oder der Weg geebnet werden soll, dass das in der Breite auch eingeführt wird, Level 4 Autonomous Driving, ne, soweit ich das verstanden habe.
Ja, richtig. Und ich verfolge das auch mit sehr viel Interesse, auch wenn das jetzt nicht bei uns, bei Node der primäre Anwendungsfall ist. Trotzdem unheimlich faszinierend, was da auch für Fortschritte jetzt seit 2010, wo ich mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt habe, bis heute natürlich auch irgendwie getrieben von den großen Tech-Giganten Tesla, Google, Waymo etc. Super spannendes Thema.
Ja. Würde mich auch interessieren, du warst ja dann am IPA, sehr renommierte Adresse, wenn es um das Thema Logistik geht, wo schon zahlreiche Innovationen herkamen und wahrscheinlich auch weiterhin zu erwarten sind. Wie weit du das Wissen aus dem autonomen Fahren vielleicht auch dort schon anwenden konntest?
Absolut, ich stand damals nach meiner Diplomarbeit letztendlich vor der Entscheidung, wie soll es weitergehen, und habe da ja sehr viel Spaß gehabt an dem Bereich autonomes Fahren, wollte gleichzeitig aber auch mal diesen Horizont weiter aufmachen, welche Anwendungen gibt es denn noch in dem Bereich. Und da war das IPA für mich eine super Adresse. Ich bin damals in die Abteilung für Roboter und Assistenzsysteme, Gruppe Service Robotik, gekommen, und wir hatten dort wirklich ja eine immense Bandbreite an unterschiedlichen Projekten und Themen im Bereich der Service-Robotik. Also da waren vom Staubsauger, Scheibenwischroboter bis zum Melkroboter und natürlich auch dieser Intralogistikbereich mit dabei. Also mal komplette Bandbreite, um dann am Ende mich aber wieder irgendwo auf diesen Bereich zu fokussieren, autonome Fahrzeuge in der Intralogistik.
Ja. Und ich habe auch gesehen, dass schon in deiner Doktorarbeit ging es schon um das Thema SLAM.
Das ist richtig. Das hat sich dann tatsächlich auch auf die Frage anschließend, inwieweit konnte man das mitnehmen. Bereits bei meinem Praktikum, Diplomarbeit, habe ich an SLAM-Technologie gearbeitet. Anderer Anwendungsfall, aber die Kerntechnologie ist letztendlich da identisch, und habe dann das Thema wieder aufgenommen für intralogistische Fahrzeuge. Und letztendlich die Motivation oder eine der Motivationen war da ein Industrieprojekt, was wir damals gemacht haben im Automotive-Bereich, wo wir erstmals wirklich eine SLAM-Technologie für ein solches fahrerloses Transportfahrzeug eingesetzt haben. Und ich damals einfach gesehen habe, wie rudimentär endlich die verfügbare Technologie damals noch war und wie viel Potenzial das aber hat. Also dieses, ich erfasse die Umgebung konstant und kontinuierlich, kann Umgebungsänderungen auch mit berücksichtigen und kann vor allem das auf die Flotte. Wir sind ja im Intralogistikbereich in der Regel nicht mit einzelnen Fahrzeugen, sondern mit Flotten unterwegs. Und das hat natürlich unheimlich viel Potenzial, mal banalerweise gesagt, dem einen Fahrzeug das zuzuspielen, was das andere auch sieht, und damit irgendwo die Augen, die jedes Fahrzeug mitbringt, zu verteilen und jedem zugänglich zu machen, dieses Wissen. Das war es letztendlich so mal auf der Ebene, die Herausforderung, der ich mir da in meiner Doktorarbeit gewidmet habe.
Ja, super spannend, weil das ja am Ende jetzt schon so die Entwicklung der Technologie nachzeichnet, so dass man zunächst mal eine Technologie, die eher für Fahrzeuge, für Autos gedacht war, jetzt ein Stück weit adaptiert hat, um die dann auch in der Intralogistik beispielsweise für selbstfahrende Geräte nutzen zu können. Ich denke, wir müssen einfach auch nochmal auf den Begriff SLAM eingehen. Vielen wird das nicht bekannt sein. Was genau ist das?
SLAM ist letztendlich die Abkürzung für Simultaneous Localization and Mapping. Kommt aus dem Wissenschaftlichen und beschreibt im Grunde genommen das Henne-Ei-Problem, dass es, sobald ich eine Karte von der Umgebung habe, also ich als Roboter eine Karte habe, es vermeintlich einfach ist, sich in dieser zu lokalisieren, indem ich die Umgebung wahrnehme und diese Sensordaten mit der Karte abgleiche. Und auf der anderen Seite es auch einfach ist, wenn ich meine Lokalisierung, also meine Position und Orientierung in meiner Umgebung kenne, dass ich mit den Sensordaten eine Karte erzeuge. Jetzt ist die Problemstellung, dass ich, wenn ich so einen Roboter in eine neue Umgebung reinsetze, weder das eine noch das andere habe. Also weder die Karte noch meine Position und Orientierung, meine Lokalisierung kenne. Und das ist letztendlich die, ja, die wissenschaftliche Problemstellung, sich simultan in einer Umgebung zu lokalisieren, während ich diese erst kartiere. Und da gibt's dann verschiedenste Ansätze, die eben damit mit dieser Problematik umgehen. Letztendlich ist es wie vieles ein Optimierungsproblem, aber auch Sensordaten, Unsicherheiten und Fehler müssen damit einbezogen werden. Und daher kommt das Ganze, die ganze Begrifflichkeit. Heute wird sie auch stellvertretend gerade im Bereich der AGVs und AMRs genutzt, um diesen Technologie, dass sich das Fahrzeug mit eigener Sensorik ja in der Umgebung lokalisiert und navigiert, gleichgesetzt. Streng genommen geht es dabei eigentlich nur um die Lokalisierung und Kartierung. Das hat erstmal nichts mit der Pfadplanung zu tun. Natürlich kann ich auf diesen Karten, die erzeugt werden, dann auch direkt Wege planen, also mit entsprechenden Pfadplanungsalgorithmen auch meinen besten Weg von einem Start zu einem Zielpunkt berechnen. Und entsprechend fasst man das häufigerweise umgangssprachlich auch zusammen in der Branche. Streng genommen geht es wirklich nur um dieses Henne-Ei-Problem, wie erzeuge ich eine Karte, wenn ich die Lokalisierung nicht kenne.
Ja, wahnsinnig spannend. Vielleicht bleiben wir eben noch so ein bisschen in der historischen Entwicklung. Ne? Ich erinnere mich, dass das auch bei der DARPA in den USA so der Begriff, also zumindest meines Wissens nach, das erste Mal so aufgekommen ist, wo es immer diese DARPA-Challenge gab, um mit einem Auto durch die Wüste erstmal irgendwo von A nach B zu kommen. Was mich nochmal interessieren würde, auch deine Meinung, Software oder Hardware, was ist das Wichtigere auch, was treibt am Ende auch die Entwicklung maßgeblich? Ich meine, wir sind jetzt hier auch in einem Land, was sehr sicherlich traditionell hardwaregetrieben ist, wo man sagt, okay, gute, hochwertige, hochqualitative Hardware macht einen guten Roboter, oder ist es eher die Software?
Natürlich brauchen wir erstmal beides. Es braucht eine gute Hardware, es braucht eine gute Software. Das ist völlig klar. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Zusätzlich sehen wir aber gerade schon, dass gewisse Hardware-Komponenten zunehmend Standard werden. Auch Sensorik wird zunehmend Standard. Und auf der Software-Seite, da ist immer noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, wirklich mit derselben Hardware ganz neue Funktionsumfänge zu realisieren. Also auch da irgendwo die Buzzwords Richtung Machine Learning, AI, die gerade irgendwo nochmal ganz neue Potenziale freispielt, rein mit Software völlig neue Funktionen auf die Roboter zu bringen, ohne zusätzliche Hardware wirklich dafür zu benötigen.
Ich habe mal das Gedankenexperiment gestartet. Was wäre eigentlich an Innovation möglich, wenn es Moore's Law, nachdem sich ja die Prozessorkapazität, die man für das gleiche Geld kriegt, alle 2 Jahre verdoppelt, wenn es das nicht gäbe, sondern das quasi flach wäre, die Kurve, und sich die Prozessoren nicht mehr weiterentwickeln würde, wie viel Innovation wäre denn dann noch möglich? Ja, so, und wenn das genauso übertragen auf für Batterie und so weiter gelten würde?
Ja, spannendes Gedankenkonstrukt. Sicherlich wäre das sehr einschneidend. Dazu muss man jedoch auch sagen, dass wir natürlich jetzt auch zunehmend die Möglichkeit haben, dass nicht alle Rechenprozesse wirklich auf den Fahrzeugen gerechnet werden müssen, sondern dass wir auch zunehmend Teile davon auslagern können auf Server in die Cloud. Und damit es jetzt gar nicht mehr so wichtig ist, wirklich die maximale Rechenleistung auf den Fahrzeugen zu haben. Das würde das vielleicht ein wenig ausgleichen. Gleichzeitig denke ich auch, dass das sehr, sehr einschneidend wäre, weil ich glaube, wenn man da mal 20, 30 Jahre zurückgehen und Entwickler an die Hardware von damals setzen und die versuchen lassen würden, damit Software zu schreiben und heutige Projekte zu realisieren, da wären, glaube ich, die Ergebnisse relativ enttäuschend.
Ja, schön, dass du es nochmal die Reise mitgemacht hast. Vielleicht nochmal ein weiteres Thema, was ja in dem Kontext auch öfter fällt, wenn man allgemein über Softwarekomponenten oder Funktionalitäten auf so einem Roboter spricht, dann gibt es ja auch immer mal wieder den Begriff des ROS, Robot Operating System. Vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, was das ist und ja, vielleicht auch, warum sich es jetzt in der Form gar nicht so durchgesetzt hat wie vielleicht ein Linux oder so, ja.
Weiß ich nicht, ob ich mit der Aussage mitgehen kann. Ich finde, dass sich das schon sehr stark durchgesetzt hat. Aber vielleicht erstmal einsteigen, was ist das ROS? Obwohl es Operating System heißt, ist es eigentlich nicht wirklich ein Betriebssystem, sondern ein Framework und letztendlich eine Softwarebibliothek rund um die Anwendungen von stationärer, aber auch mobiler Robotik. Und man muss auch an der Stelle unterscheiden ein wenig, weil es ja oft auch darum geht, inwieweit kann ich das nutzen? Das ist Open Source. Inwieweit ist das überhaupt stabil, belastbar, verfügbar? Letztendlich gibt es einen ROS Core, der bildet letztendlich Grundfunktionalitäten ab, die jeder, der an Software für Robotik, mobile Robotik arbeitet, letztendlich benötigt. Und der Kerngedanke war letztendlich, dass da nicht jeder wieder das Rad neu erfinden muss. Also da geht es darum, wie verschiedene Softwaremodule auch miteinander kommunizieren. Da geht es auch darum, gewisse Funktionsumfänge und Daten, auf die alle zugreifen können. Zum Beispiel typisches Beispiel, was man in der Robotik-Softwareentwicklung hat. Man hat unterschiedliche Koordinatensysteme. Ich habe einen Sensor, der sitzt an Position XY mit Orientierung. Ich habe ein Basiskoordinatensystem, ich habe Antriebe und ich muss ständig, wenn ich Sensordaten verarbeite, wenn ich Stellgrößen berechne, zwischen diesen verschiedenen Koordinatensystemen hin und her rechne. Das ist dann letztendlich keine Rocket Science, aber es muss dann trotzdem immer wieder an vielen Stellen passieren. Und da bietet ROS einem letztendlich ein Tool, was man nutzen kann, um sich darum überhaupt nicht mehr kümmern zu müssen, sondern dass man einfach dann einbinden kann und nutzen kann. Darüber hinaus, über diesen ROS Core, gibt es da noch zahlreiche Softwarebibliotheken und das Ganze ist ja Open Source. Das heißt, das kann ich mir wirklich erstmal kostenfrei runterladen und nutzen, auch den Source Code. Heißt gleichzeitig nicht, dass es kostenfrei ist. In der Regel sind die Lizenzen schon so geartet, dass ich das wirklich frei und auch kommerziell nutzen kann, aber das ist nicht per Default gegeben, da muss man ein bisschen unterscheiden. Aber es gibt diese zahlreichen Pakete, die dann auch zum Beispiel einen SLAM, über das wir gerade gesprochen haben, realisieren, auch für unterschiedliche Sensordaten, einen Pfadplaner, und die man für sich nutzen kann, testen kann und ausprobieren kann. Und bei diesen muss man natürlich schon genau hinschauen, inwieweit von wem wurden die entwickelt, ist da auch weiterhin der Maintainer da, wird das auch irgendwo für neue Distribution auch maintained und kann ich das wirklich sinnhaft auch für meine Produkte einsetzen. Da muss man gezielt hinschauen. Aber um auf dieses Thema hat sich nicht durchgesetzt, was ich da entgegnen muss, ist, wir sind ja am IPA so europaweit schon irgendwo ein großes Standbein von ROS und haben eben auch schon sehr früh selbst bei der internen Entwicklung drauf gesetzt, aber das auch so ein bisschen in den Markt reingetragen. Und wir wurden damals, als ich am IPA angefangen habe, das war 2013, eher belächelt, oder das ROS wurde eher belächelt als akademisches Spielzeug, wo man vielleicht mal einen ganz guten Prototypen baut, aber mehr auch nicht. Und inzwischen hat sich das wirklich so weit entwickelt, dass es aus meiner Sicht zunehmend wirklich Standard ist. Und tatsächlich, wenn ich mit Unternehmen spreche, schon kritisch frage, wenn ihr kein ROS nutzt, warum nutzt ihr es nicht? Da muss man schon gute Gründe für haben, weil man sich einfach so viel auch erspart, so viel wieder nutzen kann. Klar, man muss schon in gewisser Weise auch wissen, die einzelnen Teile davon einzuschätzen, wie weit ist das für mich wirklich auch nutzbar. Aber gerade der angesprochene ROS-Core hat absolut die Stabilität, die Verfügbarkeit und wird weiterentwickelt, dass da eigentlich schon ich kaum Gründe sehe, warum man das als Hersteller nicht einsetzen sollte.
Also kann ich mir im Prinzip als Hersteller von einem Gabelstapler, sag mal, ich habe einen manuellen Gabelstapler und sage, ich möchte jetzt auch so coole AMRs haben oder mobile Roboter, die durch die Gegend fahren, Paletten bewegen, dann kaufe ich mir eigentlich nur den Lasersensor, kaufe mir das SIG-Paket als Sicherheitseinrichtung und ein bisschen Computer, ein bisschen Steuerungstechnik und dann spiele ich ROS drauf und dann geht's los.
Dann geht's los, genau. Das geht los, ist richtig gesagt, weil damit bin ich nicht fertig. Ich glaube, das muss man schon an der Stelle unterscheiden, um da nicht falsche Erwartungen zu wecken. Ich komme so sehr, sehr schnell dazu, dass ich über das ROS die Sensordaten einbinde, die Aktoren anbinde und so mal als ersten Schritt das Fahrzeug, zum Beispiel mit einem Joystick, einem handelsüblichen Gaming-Joystick auch bewegen kann. Um jetzt wirklich in den Zustand zu kommen, dass ich das als AMR-Produkt verkaufen kann, da ist natürlich schon noch einiges notwendig dafür. Und da gibt es dann auch eigentlich im Grunde eine Bibliothek an verschiedenen Funktionsumfängen, Paketen, die ich dafür nutzen kann, um dann wirklich auch Applikationen zu bauen. Also dass dann wirklich mein Stapler die Fähigkeiten bekommt, Paletten zu erkennen, sie aufzunehmen, sich zu lokalisieren, Slam, auch den Pfad zu planen und damit dann wirklich ein Aufnehmen von Paletten in den Bereich A und Transportieren in den Bereich B zu realisieren. Gerade aber bei den Kernkomponenten, und das ist letztendlich auch das, was wir bei Node machen, also sprich genau dieser Umfänge, Slam, Fahrtplanung, Fahrtregelung, haben wir unsere eigenen Softwarepakete basierend auf ROS entwickelt, weil das, was man da Open Source zur Verfügung bekommt, einem sicherlich hilft, um mal einen schnellen Prototypen aufzubauen, um schnell mal ins Laufen zu bekommen. Aber dann dieser Longtail, wie es ja häufig genannt wird, sprich, wie schaffe ich es, das wirklich in Produktion zu bekommen und wirklich auch diese Edge Cases, also Situationen, die nur sporadisch auftreten, aber dann trotzdem am Ende wichtig sind, dass sie gelöst werden. Dafür ist in der Regel einiges an Eigenleistung beziehungsweise auch an Fremdleistung notwendig, um das in diesen Zustand zu bringen.
Es ist zum Beispiel so ein Edge Case, also du sagst jetzt, also wir gehen nochmal zurück, ja, ich habe ein Gabelstapler, ich kriege das relativ schnell hin, dass ich den mit dem Joystick bediene, weil ich schon eine Batterie drauf habe, ich habe die Sensorik angeschlossen und habe mir vielleicht sogar das ROS installiert und kann den auch mal alleine fahren lassen. Und jetzt merke ich, wenn ich es in die produktive Umgebung gebe, irgendwo tatsächlich in ein Lager oder in eine Produktionsumgebung, dann bleibt er immer wieder stehen, weil es halt Edge Cases gibt, so wie ich das verstehe. Ja. Was für Edge Cases sind das jetzt zum Beispiel, die ihr vielleicht auch mit Node denn besser löst, die oder überhaupt Lösungen bietet, wo ROS jetzt keine Lösung bietet, so wie ich das verstehe?
Ja, also die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, was ich auch quasi fast schon schmerzhaft im Feld, ist häufigerweise Störeinflüsse. Der Roboter wird gerammt von einem anderen Fahrzeug und da entsprechend haben wir dann Sensordatenfehler drin und ich muss hinterher irgendwie immer noch sicherstellen, dass ich noch meine Position kenne, dass ich noch meinen Weg kenne und generell gerade in sehr dynamischen Industrieumgebungen, Interaktionen mit Menschen, anderen Logistikfahrzeugen an Rampen, da können sich quasi schon auch solche widrigen Umgebungsbedingungen aufsummieren, mit denen man vielleicht jeden Einzelnen hätte man irgendwie abgefangen beziehungsweise sind berücksichtigt. Aber in Summe ergibt sich daraus dann ein Fehlerbild, das man so vorher irgendwie nicht kannte und auch sehr herausfordernd ist, da irgendwo dann trotzdem den Prozess am Laufen zu halten und nicht irgendwie mit einem Fehler stehen zu bleiben.
Ja, mit unserem Podcast wollen wir quasi auch den Weg der Robotik in der Logistik und auch in der Produktion ebnen und schauen quasi, wie das wirklich zu einem Produkt wird, was überall angewandt werden kann. Ich verstehe, Node kann durch die Abbildung von den Edge Cases das auch da eine Unterstützung leisten. Vielleicht, jetzt haben wir ja schon so ein Stück weit über Node gesprochen, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was ist Node Robotics, was steckt dahinter, was ist eure Vision?
Sehr gern, ja. Wir sind ein Startup aus dem Fraunhofer. Ich hatte ja schon vorher ein wenig davon erzählt, von unserer Arbeit damals am IPA. Letztendlich waren wir im Bereich der Service-Robotik in ganz unterschiedlichen Anwendungen unterwegs. Das war wirklich die kleinste Roboter, wofür wir Software entwickelt haben, war ein Staubsauger. Der größte war irgendwo ein 7,5-Tonner, der auf Logistikumschlaghöfen eingesetzt wurde. Und letztendlich haben wir relativ schnell gemerkt, um diese Projekte bedienen zu können, brauchen wir eine hohe Wiederverwendbarkeit und eine Modularität der Software, die wir entwickeln. Und aus dieser Not haben wir ein wenig eine Tugend gemacht, indem wir eben unsere Software so modular, Hardware- und applikationsagnostisch aufgebaut haben, dass wir dort wirklich eine sehr hohe Wiederverwendbarkeit und Einsetzbarkeit realisiert haben. Und das war so das Setting, wie erstmal die Basistechnologie, die Software entstanden ist. Gleichzeitig haben wir irgendwo gesehen, auch mit Projekten, die wir im Bereich der Intralogistik in der Industrie gemacht haben, was für ein Potenzial dort besteht, wirklich mit neuen Ansätzen im Softwarebereich auch einen Unterschied zu machen. Und das Schöne war an dem Bereich, um jetzt auch wieder zurückzukommen zu dem autonomen Fahren, die Fahrzeuge, die AGVs sind heute oder waren damals ja schon im Einsatz. Also wir hatten schon reale Anwendungen, die haben damals und heute ja schon wirklich einen Wert gehabt und schon Aufgaben gelöst. Gleichzeitig waren das in der Regel sehr starre, sehr unflexible Lösungen. Das heißt, man hat die einmal installiert und dann bloß 10 Jahre nicht mehr angefasst, bis sie dann irgendwie von dem nächsten System abgelöst werden können. Und genau an der Stelle haben wir letztendlich die Möglichkeit gesehen, mit einem sehr weit einsetzbaren und hardwareagnostischen Software-Stack sowohl auf Seiten der Navigation als auch auf Seiten des Flottenmanagements, das heißt, um wirklich auch mehrere Fahrzeuge effizient und autonom zu betreiben, wirklich einen Unterschied zu machen zum Status quo. Und das war so für meine Kollegen damals und mich, meine Mitgründer, so quasi das Schlüsselerkenntnis, hier wirklich mit dem, was wir schon haben, aber auch mit dem, wo der Markt sich hinbewegt und wo es eine Marktmöglichkeit gibt, wirklich das Startup zu gründen. Und ja, so letztendlich kamen wir darauf, aus dem Fraunhofer-Kontext Node zu gründen. In 2020 haben wir das getan und sind heute wirklich jetzt auch mit fast 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei, wirklich das weiter aufzusehen, zu professionalisieren, haben schon hunderte von AMRs im Produktiveinsatz. Da sind wir auch letztendlich stolz drauf, dass wir hier wirklich auch zeigen können, ja, wir haben irgendwie neue Ansätze, aber es ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir diese Industriereife mitbringen und diesen Weg letztendlich wollen wir weitergehen. Das Ziel, die Vision, die wir haben, ist letztendlich ein AMR so einfach nutzbar und einsetzbar, bedienbar wie ein Smartphone zu machen und damit wirklich auch es zu ermöglichen, dass diese auch in, ja, ich muss schon sagen, Herrscharen in die Fabriken Einzug halten und dort wirklich dafür sorgen, dass diese einfachen Aufgaben, der Materialfluss, das Befördern von Ware nach A nach B letztendlich vollständig autonom über diese Roboter erledigt wird und sich die Betreiber von den Fabriken und Warenhäusern letztendlich wieder auf Kernkompetenzen und auf dort, wo es wirklich die menschliche Kognition benötigt, fokussieren können.
Ja, wahnsinnig spannend. Sicherlich auch was viele auch, die selbst in der Rolle sind, irgendwo entweder in einem Logistikzentrum zu arbeiten oder halt auch eins zu leiten oder genauso in Produktionszentren. Wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, dass es Arbeitskräftemangel gibt, dass man keine Leute findet, um die Aufgaben zu erledigen. Wir haben eine alternde Gesellschaft und dieser Trend, der wird sich in der Zukunft eher fortschreiben, ne? dass man immer weniger Leute zur Verfügung hat, die Arbeit erledigen können, auch die schwere Arbeit, heißt, wenn man älter wird, wird man auch weniger belastbar. Wir brauchen das sicherlich auch, wie du sagst, in großen Mengen. Ne? Das war jetzt auch nochmal so eine Frage gewesen, was ist wirklich so, also manchmal spricht man auch in der Technik so die Killer-App oder wirklich so, wo du sagst, was fehlt denn, dass man das in einem großen Umfang auch sieht. Ja, man hat das im privaten Bereich, ist das schon wirklich Alltag und gehört ganz normal dazu, dass man Staubsaugerroboter hat, dass man Rasenmäherroboter hat. Was braucht es, damit das in einer Industrie in ähnlicher Form sich durchsetzt?
Wir müssen, glaube ich, noch maßgeblich vereinfachen, wie die Systeme, also wie die Roboter wirklich eingesetzt in Betrieb und gewartet werden müssen. Da ist heute wirklich noch sehr viel Aufwand, sehr viel Fachexpertise notwendig, weswegen wir größere Stückzahlen eigentlich auch nur bei größeren Konzernen sehen, die sich irgendwo auch leisten können, Experten dafür bereitzustellen, die sich in die Thematik einarbeiten, die dann auch die Flotten überwachen und sie auch selbst bedienen können. Also das ist, glaube ich, eine große Komponente, die wir da noch rausnehmen müssen. Du sprichst es an, den Staubsauger, den Staubsaugerroboter, den kann inzwischen jeder bedienen. Und da müssen wir letztendlich hinkommen. Gleichzeitig haben wir einfach in der Industrie nochmal ganz andere Anforderungen, ganz andere Voraussetzungen als der Staubsaugerroboter im häuslichen Umfeld hinsichtlich Präzision, hinsichtlich Verfügbarkeit. Ich vermute, du hast auch einen Staubsaugerroboter zu Hause, wenn du so davon sprichst. Du kennst es auch, wie der sich teilweise festfährt was er sonstige für Probleme hat. Du nimmst ihn auf und startest ihn neu. Das ist jetzt an der Stelle nicht das Riesenproblem. Da haben wir in der Industrie natürlich ganz andere Anforderungen. Und dazu kommt noch, wir haben in der Regel irgendwie einen Staubsauger zu Hause in der Industrie, aber häufig die Anforderungen, unterschiedlichste Transportfahrzeuge, unterschiedlichste Aufgaben zu realisieren. Also das große Thema, wie kriege ich es hin, diese Mischflotten an unterschiedlichsten Fahrzeugtypen auch miteinander zu betreiben. Stichwort natürlich Standardisierung, Stichwort aber auch Vernetzung der Fahrzeuge untereinander. Da fehlt es noch maßgeblich. Heute müssen im Grunde genommen die Fahrzeuge der einzelnen Hersteller letztendlich separat aufgesetzt, in Betrieb genommen und auch betrieben werden. Und das hindert natürlich daran, dass ich sage, okay, ich brauche letztendlich irgendwie einen Stapler AMA, weil ich irgendwie Paletten transportieren muss und gleichzeitig habe ich noch KLTs und ich kann die jetzt nicht räumlich voneinander trennen, weil mir das der Platz gar nicht erlaubt. Und an der Stelle müssen wir wirklich diese Interoperabilität lösen, um dann wirklich auch beliebige Fahrzeugtypen miteinander verbinden zu können und so auch dieses Potenzial wirklich freizuspielen.
Ja, vielleicht nutzen wir die letzten paar Minuten nochmal kurz hier einen Ausblick auch zu geben. Ich denke, die meisten Unternehmen, so wie wir es wahrnehmen, sind gerade ganz am Anfang noch von den Implementationen oder sehr viele. Ne? Wir haben ein paar große Anwender, die haben sich die Frage aber schon gestellt und dort vorgelegt mit Standards und auch einer bestimmten Einsicht, wie viel Zentralität und Dezentralität eigentlich ein System braucht. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen.
Das ist letztendlich ja das Charmante an der AMR-Technologie, wenn man das jetzt mal so plakativ diesen Begriff nutzen möchte. Also diese neueste Generation Robotern, die eben mit einem sehr hohen Softwareanteil auch wirklich diese selbstständige Erfassung der Umgebung und diese sehr einfache Inbetriebnahme realisieren. Dort kann ich eben halt auch in Brownfield-Umgebungen auch mit einzelnen Fahrzeugen beginnen, um da wirklich mal dann in die Technologie einzusteigen und dann hoch zu skalieren. Auch da gibt es sicherlich noch einiges an Herausforderungen zu lösen und dafür sind wir auch mit Node letztendlich angetreten, da die verbleibenden Hürden auch größtenteils rauszunehmen. Aber trotzdem haben wir damit die Basistechnologie, dass ich so sehr einfach auch mit einem überschaubaren Invest mal in die Technologie einsteigen kann und erste Prozesse automatisieren kann, dann auch verstehen kann, welche Prozesse könnte ich möglicherweise als nächstes automatisieren, was braucht es möglicherweise bei mir auf Infrastrukturseite, auf Softwareinfrastrukturseite, auf Digitalisierungsseite. Aber diese Möglichkeit war vorher sehr viel schwieriger und ist jetzt eben gegeben. Deswegen würde ich da jeden dazu motivieren, aufrufen, sich das anzuschauen, weil die Systeme einfach immer mehr können und damit auch immer lukrativer werden, auch für kleinere Unternehmen, damit wirklich ja Kosten zu reduzieren, flexibler auch die Prozesse zu gestalten.
Sehr spannend. Jetzt haben wir das Bild mal gezeichnet, wie die Robotik oder mobile Robotik sich entwickelt hat in den letzten Jahren, wo es hingeht, dass man neue Berufsbilder hat, ja, die, wo man einen Robot Operator, jemand, der wirklich das Training hat, die Geräte zu betreuen, schon in den Unternehmen drin hat und auf der anderen Seite auch die Technologie verfügbar hat, ähnlich leicht zu bedienen wie ein Smartphone, hast du gesagt, wo man wirklich leichte User Interfaces hat, um mit dem Roboter zu interagieren, den zu sagen, was er machen soll, ja, dass das nicht mehr ein hochspezialisierter Job ist, sondern dass man das auch wirklich entsprechend in die Breite tragen kann. Vielleicht noch ein letztes Wort von dir oder ein paar letzte Sätze. Wo liegt die Zukunft der Intralogistik, der Industrie? Und wo geht die Reise jetzt weiterhin?
Also wir stehen da ja noch letztendlich am Anfang, würde ich sagen, von dem, was diese Technologie, diese Roboter letztendlich auch in der Breite erfüllen können. Und wir sehen, da es immer mehr Nachfrage auch danach gibt, aber auch sehr viel Unwissenheit, was tatsächlich schon möglich ist und wo wir wahrscheinlich noch die eine oder andere Baustelle haben. Aber für uns ist irgendwie klar, der Trend geht zur hochautonomen Intralogistik, das eben ermöglicht, dass ich ja sehr flexibel auch auf Änderungen im Layout der Halle reagieren kann, auch diese Inbetriebnahmezeiten sehr stark verringern kann und damit dann wirklich zunehmend auch die Prozesse automatisiert. Wir sehen natürlich auch auf technologischer Seite, sind wir noch bei weitem noch nicht am Ende, wenn man das überhaupt irgendwann mal sagen kann, angekommen. Es kommt gerade sehr viel auch aus dem Bereich natürlich Computer Vision, AI, aus dem allgemeinen Forschungsfeld rüber, was auch in diesen Anwendungen nutzbar ist. Also es wird zunehmend auch mit Kameras die Roboter noch intelligenter machen, dass sie auch in der Lage sind, nicht nur zu verstehen, wie ich von A nach B komme, sondern auch andere ja, Hindernisse irgendwie wirklich einzuordnen, Situationen einzuordnen und damit auch noch viel enger mit den Menschen zusammenarbeiten können und viel komplexere Aufgaben übernehmen. Und das spielt natürlich dann wieder weitere Potenziale und Einsatzbereiche frei, dass es mehr oder weniger irgendwo ein Selbstbeschleuniger ist.
Sehr gut, dann haben wir jetzt zusammengefasst, wo die Reise hingeht, dass die komplexeren Aufgaben zukünftig auch erledigbar sind durch Robotik, aber wir eigentlich heute schon so weit sind, dass die Inbetriebnahmezeiten, die Einstiegshürden so weit reduziert sind, dass eigentlich Robotik schon heute für jeder Mann und jede Frau zugänglich sind und eigentlich was ist, was man sich schon heute angucken sollte. Stefan, ich danke dir für die Einblicke, die du uns gegeben hast in den Technologie und auch in die Robotikwelt insgesamt und freue mich, dass du heute zu Gast warst.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder.
Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku-robotics.com.